Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich glaube, das ist die beste Botschaft für diese Welt, dass Jesus Leben bringt und von den Toten auferstanden ist, Sünde vergeben ist. Was für Nachrichten. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Gottesdienst miteinander feiern können und dass er auch so vielfältig gestaltet wird. Musik aus verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Instrumenten und Stimmen, verschiedenen Sprachen. Und mir ist aufgefallen heute, die Stille zu Beginn des Gottesdienstes haben wir selten. Ich fand es sehr wohltuend, heute hier diese Stille auch zu spüren. Und ich hatte den Eindruck, Gott ist wirklich gegenwärtig und begleitet uns durch diesen Tag, der Auferstandene. Und dann dieses Osterlied aus Tansania. Es erinnert uns daran, dass wir weltweit Ostern feiern. Wir feiern nicht nur hier in Wien, sondern weltweit wird Christus als der Auferstandene heute verkündigt. Weit im Osten, so in Georgien und noch weiter, da haben sie schon längst gefeiert. Und das geht noch weiter im Laufe dieses Tages. Und im Westen setzt sich das dann weiter fort. Wahrscheinlich deshalb, weil die Auferstehung Jesu Christi weltweite Auswirkungen hat. Sie ist nicht lokal begrenzt auf ein historisches Ereignis in einem kleinen Ort dieser Welt, sondern wirkt sich aus bis heute. Von Jerusalem bis Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde, wie Apostelgeschichte 1, Vers 8 das beschreibt. Ich lese den Predigtext zum heutigen Ostersonntag aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 10 nach der Luther-Übersetzung. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete Jesus ihnen und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Die Botschaft zu Ostern ist erstmal ein negativer Befund. Gar nicht so fröhlich. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Das hört man nicht so gerne, wenn man etwas sucht und gerade wenn man einen Menschen sucht. Er ist nicht hier. Mir ging das so. Als mein Vater vor etwa 12 Jahren mit einer Hirnblutung plötzlich ins Spital kam und ich dann mich abends aufmachte, 300 Kilometer mit dem Auto zu diesem Spital hinzufahren und dort anläutete, dann sagten sie, er ist nicht hier. Ich habe die Krankenhäuser der Stadt aufgesucht und überall hieß es, mein Vater sei nicht hier. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass er doch da war, wo ich zuerst gefragt hatte, aber er war nicht mehr ansprechbar. Das war für mich schwierig, diese Botschaft, er ist nicht hier. Die beiden Marias kommen, um nach dem Grab zu sehen. Denn man möchte ja nach dem Rechten sehen, ob alles in Ordnung ist. Und so mache ich es auch mal wieder, wenn ich in Deutschland bin, schaue ich beim Grab meiner Eltern, ob alles in Ordnung ist. Einmal kam ich hin, da war es nicht in Ordnung. Da fehlte ein schöner Strauch, der dort gepflanzt war. Den konnte jemand anders vielleicht besser gebrauchen. Oder der Grabstein war etwas schief. Der musste wieder gerichtet werden. Aber es ist gut, dass es Orte gibt, wo man hingehen kann, wo Verstorbene zumindest ihren Ort gefunden haben, wo Menschen zur letzten Ruhe gebettet werden, wo man Abschied nimmt für immer und Erinnerungen an vergangene Zeiten auch wieder beleben kann. Die beiden Marias kamen, um nach dem Grab zu sehen. Stattdessen erfuhren sie, er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Was ist das eigentlich? Kann man sich das vorstellen? Und dann auch noch diese Aussage, so wie er es angekündigt hat. Ja, was hat Jesus denn angekündigt? Jesus, der Tod und die Auferstehung, was für Beziehungen sind das eigentlich? Jesus hat sich ja dem Tod ausgesetzt, ihm ausgeliefert, hat alles gegeben, gekreuzigt, gestorben und begraben und hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und gleichzeitig diese Botschaft, dass der Tod ihn nicht festhalten kann. Und dann am dritten Tage auferstanden von den Toten. Um das seinen Nachfolgern damals wie heute mitzuteilen, wo Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und dann am Ende des Matthäusevangeliums, wenn man jetzt den Text noch weiterlesen würde, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Wenn Christen heute weltweit Ostern feiern, dann setzen sie Akzente für die österliche Wahrheit, die in der Auferstehung Jesu liegt. Das ist größer als jeder volkstümliche Osterbrauch. Man hat ja schöne österliche Bräuche, die man pflegt und die auch zu einer Kultur gehören. Ich habe mal recherchiert, was es da zum Beispiel für Aussagen geben kann. Da sagt jemand, die nur scheinbar gestorbene Natur beginnt sich aufs Neue zu regen. Schöne Botschaft. Das heißt, war Jesus nur scheintot? Oder an die Stelle eines beendeten irdischen Lebens tritt ein anderes, junges Leben. Ein Tausch? Eine Reinkarnation? Oder der Dompfarrer Toni Faber erklärt uns auch Ostern. Nachzulesen neulich in der Zeitung. Der sagt, der Hase, der beim Schlafen nicht die Augen schließt, steht symbolisch für die Liebe Gottes, die niemals schläft. Gott ist immer hellwach. Und das Osterei ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Aus der Verschlossenheit des Grabes entstand neues Leben. Soweit Toni Faber zu Ostern. Die Wahrheit zu Ostern ist, glaube ich, eine andere. Sie heißt, Christus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das waren die ersten Worte heute in diesem Gottesdienst. Christus hat damit überwunden, was uns zeitlich und ewig trennt von Gott. Sünde und Tod. Das haben wir eben auch in dem Lied gehört. Aus Tansania. In deutscher Sprache. Wie verhalten wir uns eigentlich zu der Botschaft des Engels am Ostermorgen an die beiden Marias? Da hieß es ja, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Man könnte jetzt mit dem Engel diskutieren und sagen, doch, er ist hier und am Grab ist alles in bester Ordnung. Bloß keine Unruhe stiften. Oder man kann das Unglaubliche erkennen, hören und auch bekennen, er ist nicht hier. Und trotzdem möchte ich mit dem Engel mal kurz diskutieren. Oder mit den Wächtern. Man sagt, doch, er ist ja hier. Diese Botschaft hatten die Wächter nämlich damals zu Ostern zu vertreten. Und wenn man den Text weiterlesen würde, stellt man fest, dass die bestochen werden und viel Korruption im Spiel ist, damit diese Botschaft bleibt, er ist doch hier im Grab. Das und dieser Stein vor dem Grab, der ist hier unten ja auch schon weggewälzt, der Stein vor dem Grab sollte das auch festmachen, dass Jesus hier ist. Das Grab soll gesichert sein, wie ein Sarkophag. Man muss aufpassen, dass Jesus da bleibt, wo man ihn ad acta gelegt hat, als der Prozess dann schließlich zu den Akten gelegt wurde und vollstreckt war. Und sicher ist sicher, er ist im Grab und kommt doch nicht mehr heraus. Das wäre ja noch schöner, wenn der auf einmal nicht mehr drin ist. Bis dahin, dass ja auch in einer anderen Geschichte rund um Ostern in der Bibel berichtet wird, wo haben Sie meinen Herrn hingetan? Wo ist er eigentlich? Man könnte auch die Ostergeschichte mit dem verschlossenen Grab als skurrile, interessante Geschichte deuten, wo es um eine Gestalt der Geschichte, der Weltgeschichte geht, die dann eben auch ordentlich begraben wurde. Jesus ist dann tot und verschwindet hinter dem großen Stein im Grab. Sicher ist sicher. Und an dieser Stelle kann man auch festhalten. Interessant ist, dass manche Totgesagte länger leben. Und manche, die ein Denkmal sich setzen, doch ganz schnell verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob ihr in der vergangenen Woche mitbekommen habt, was in Ägypten mit Straßenschildern passiert ist. Da gab es ganz viele Mubarak-Straßen und auch Straßen, die nach seiner Frau benannt wurden. In der vergangenen Woche wurden diese Straßen umbenannt. Mubarak-Straßen gibt es nicht mehr in Ägypten. Da wollte sich einer ein Denkmal für Lebzeiten und darüber hinaus setzen. Das gibt es nicht mehr. Die Straßen wurden umbenannt, weil man diesen Namen tilgen wollte aus der ägyptischen Öffentlichkeit. Wie schaut eigentlich der große Stein vor dem Grab für viele Menschen heute aus? Ich glaube, manche lassen den Stein lieber vor dem Grab und rühren nicht daran, weil er wie ein Stein des Zweifels ist. Wo wir einerseits sagen, ja, wir haben Jesus nötig als Menschen, aber was hilft uns das wirklich? Manche halten ja Jesus für eine große Gestalt und mir nicht. Oder wenn wir eine Ahnung haben, was christlicher Glaube bedeutet, sagen wir, wir benötigen Vergebung, aber wird er wirklich vergeben? Gilt das, dass Jesus für unsere Sünden wirklich gestorben ist? Für andere ist es vielleicht auch ein Stein der Selbstzufriedenheit, wo man etwas absichert. Immerhin haben wir einander und uns selbst. Wer braucht Jesus? Der kann hinter dem Stein bleiben. Und wir tun auch manchmal, was uns gefällt. Warum sollte Jesus uns dabei stören? Holen wir ihn lieber nicht heraus aus dem Grab oder lassen wir ihn nicht heraus? Oder wir sind, wie wir sind. Warum sollte Jesus das verändern? Warum sollte uns der Auferstandene dabei stören? Für manche ist es auch ein Stein der Religiosität, der vor dem Grab liegt. Wenn wir fest davon überzeugt sind, zu wissen, wer Christ ist und wer nicht, da lassen wir Jesus lieber nicht mit reinreden. Wir sichern das ab. Oder vielleicht pflegen wir auch gewisse Traditionen und haben unsere Rituale als Sicherheiten. Da muss Jesus nicht noch stören. Oder man kann auch auf Jesus sehr gut aufpassen, über ihn wachen, damit niemand unser Bild von Jesus stört und Jesus bleibt dann hinter dem großen Stein der Religiosität. All das ist schwer zu erschüttern, bis der Ostermorgen kommt, wo Gott nämlich alles erschüttert, wo Gott die Grundfesten auch unseres Zweifels erschüttert, unsere fixierte Selbstzufriedenheit, auch vielleicht die Gottvergessenheit oder auch manche unerschütterliche Religiosität. Manche Menschen sind unerschütterlich religiös, bis Jesus ihr Leben erschüttert und sie eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen haben. Dann ist Religiosität und Ritus nicht mehr wirklich wichtig. Gott erschüttert alles. Ihm ist der schwere Stein vor dem Grab unserer Zweifel, unserer Selbstzufriedenheit und Religiosität nicht so schwer. Das ist schrecklich erschreckend und macht auch ohnmächtig, so wie die Wächter vor dem Grab. Was hat eigentlich die Wächter vor dem Grab damals erschrecken lassen und was erschreckt uns heute noch? Ich glaube, es kann Menschen sehr erschrecken, wenn sie feststellen, dass man Jesus weder abschieben, versiegeln noch festhalten kann. Jesus kann man nicht in einer Grabkammer verwahren. Und wir haben Jesus auch nicht in der Hand, wenn Gottes Hand ins Spiel kommt. Er ist nicht hier. Eine negative Botschaft. Eine erschütternde Botschaft und das Grab ist leer, weil Jesus sich kein Denkmal setzen lässt. Selbst menschliche Denkmäler, die Jesus irgendwo einmauern wollen, sind nicht von Dauer. Ich habe mal recherchiert und festgestellt, dass im 4. Jahrhundert nach Christus auf Anordnung des Kaisers Konstantins, der die konstantinische Wende brachte und Christentum zur Staatsreligion machte in seinem Herrschaftsbereich, man ein Grab in einen Felsen gehauen hat, um das Grab Christi dort zu lokalisieren. Dass die Leute einen Ort haben, wo dieser Jesus, an den jetzt das ganze Volk und der Staat glauben soll, die brauchen ihren Ort. Ein Grab Christi als Denkmal. Keine 300 Jahre später wurde dieses scheinbare Grab Christi von den Persern bei der Eroberung Jerusalems zerstört. Das Denkmal hielt nicht. Und das heutige Grab Jesu, ich habe es noch nicht gesehen, muss ich sagen, aber manche andere vielleicht, der in Israel schon war. Es soll ein Memorialbau sein, um einem großen Menschen wie Jesus ein Denkmal zu setzen. Offensichtlich brauchen Menschen Orte, wo man bestimmte Persönlichkeiten verehrt. Aber ich glaube, dass Jesus kein Fall für die Denkmalpflege ist. Dafür ist Jesus nicht geeignet. Der hat seinen Platz nämlich schon längst verlassen. Dann bleibt eben etwas zurück, ein Stein weggewälzt, das leere Grab, in diesem Fall ein Tuch, was hier liegt. Jesus hat seinen Platz längst verlassen, den man ihm gerne zuordnen möchte. Er lebt, weil er nie abgedankt hat und sich auch nicht in einem Mausoleum einsperren lässt und auch nicht denkmaltauglich ist. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Was heißt das? Niemand war ja bei der Auferstehung Jesu von den Toten wirklich dabei. Und auch die Evangelien schweigen darüber, wie das genau geschehen ist. Botschaft lautet, der Herr ist auferstanden. Aber was sich da genau ereignet hat, wie das passiert ist, es gibt keine Doku-Show darüber. Niemand war mit der Kamera dabei. Und die Frage, würde eine Dokumentation wirklich etwas beweisen? Wer Dinge widerlegen will, manche halten ja auch die Mondlandung für ein Fake, also eine Fälschung, und meinen Gründe zu finden, dass auch in den Filmen manches gefälscht sei. Ein Film beweist nichts. Die Begegnung lässt erkennen, ob Jesus auferstanden ist. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Ich glaube, das ist es, was zählt. Das ist die Botschaft gegen den Zweifel. Kein Zweifel von unserer Seite hindert Jesus daran, uns als Auferstandener und Herr zu begegnen und zur Seite zu stehen. So groß unsere Zweifel auch sind, Jesus lässt sich dadurch nicht beirren. Vielleicht erleben wir Jesus auch anders, als wir uns vorstellen und wünschen und es erwarten. Aber dass Jesus lebt und wir mit ihm Leben geschenkt bekommen, daran besteht für mich kein Zweifel. Bis dahin, dass er auf der Titelseite unseres Gottesdienstplatz ein Vers abgedrucktes verrufener Schlüsselgewalt die Rede ist. Die Schlüssel, die da beschrieben werden. Das heißt, Jesus ist aus dem Grabe auferstanden von den Toten. Das Grab ist leer. Aber gleichzeitig, wer die Schlüssel des Todes und der Hölle hat, der sperrt den Tod ein und lässt ihn dann nicht mehr raus. Jesus ist von den Toten auferstanden. Aber wer die Schlüssel hat über Tod und Hölle, der sperrt Tod und Hölle zu, damit wir keinen Zugang mehr dazu bekommen, weil wir durch Christus das Leben haben. Das ist ein Schlüsselerlebnis, das man machen kann, wenn man Christ wird und als Christ lebt. Jesus lebt und stört uns manchmal auch in unserer Ruhe. Das ist angenehm beunruhigend und hält auch unseren Glauben lebendig. Deswegen brauchen wir den auferstandenen Herrn. Und Jesus redet auch in unser Leben hinein durch seinen Geist, durch sein Wort, seine Gebote. Und Jesus ruft auch heute noch zum Glauben. Damals sagt er, seid gegrüßt und fürchtet euch nicht. So grüßt uns Christus auch heute noch als der Auferstandene. Seid gegrüßt. Grüß euch, würde Jesus sagen, heute Morgen. Das sind, glaube ich, Botschaften gegen jede Religiosität. Jesus verändert durch seine Auferstehung unsere Vorstellungen und Erwartungen, unsere Überzeugungen und Erkenntnisse, weil er ein lebendiger Herr ist, der uns als lebendiger Auferstandener begegnet. Und Jesus hinterfragt auch unsere Vorstellungen, das, was wir glauben, manchmal ganz leise und dennoch unüberhörbar, manchmal aber auch ganz gewaltig und das Leben erschütternd. Wer Jesus begegnet, merkt das. Und Jesus lädt uns auch ein, Glauben zu leben, so wie er eben lebt. Nicht an toten Standpunkten zu verharren und auch nicht rückwärtsgewandt an irgendeine Vergangenheit festzuhalten. Es gibt viele Wahrheiten, die man auch biblisch begründen kann, aber die man auch sehr fixieren kann. Ich glaube, dass Glaube etwas sehr Lebendiges ist. Und Jesus fordert uns doch auf, neue Wege zu gehen. Weg von einem hohlen, leeren Grab, hin zu den Brüdern und Schwestern, wie es in der Bibel heißt, hin zu den Menschen und zu unserer Welt. Die Frauen bleiben ja nicht am leeren Grab, an dieser Gedenkstätte, die es werden könnte. Am leeren Grab kann man wie die Wächter dort bleiben und etwas bewachen, wo nichts mehr ist. Etwas bewahren, was hohl und leer ist. Das will Jesus nicht. Vielmehr kann man sich vom Grab aus auf den Weg machen, auf Gottes Wort hin aufbrechen. Und so setzt Ostern die Menschen in Bewegung. Erschrocken von den Ereignissen, doch voller freudiger Erwartung. Beides spielt auch im biblischen Text mit rein. Weg vom Raum des Todes, hin in ein Leben, was Zukunft hat. Weg von irgendwelchen leeren Worten, jetzt mit einer Botschaft der guten Nachricht unterwegs. Der Herr ist auferstanden. Und zum Schluss dieser Predigt noch eine wichtige Beobachtung. Es sind die Frauen, die eine große Rolle spielen am Ostermorgen. Sie sind nämlich zuerst eingesetzt und beauftragt, die gute Nachricht von der Auferstehung weiterzugeben. Sagt's den Anhängern Jesu. Die Frauen sind gefragt. Ohne diese Frauen habe ich mich gefragt, gäbe es überhaupt Ostern? Ja, es gäbe Ostern. Der Herr ist auferstanden, unabhängig von dem, der es dann verkündigt. Ja, das hängt nicht an einem Geschlecht. Aber gäbe es die Osterbotschaft? Hätte diese Botschaft ohne die Frauen den Jüngerkreis erreicht? Da habe ich meine Zweifel. Denn selbst die Jünger, die das dann überprüft haben, weil sie den Frauen nicht geglaubt haben, mussten erstmal diese Information bekommen. Ich glaube, dass die Frauen am Ostermorgen dafür sorgen, dass der Auftrag des auferstandenen Christus, diese Wahrheit von der Auferstehung weiterzugeben, die Jünger bis heute erreicht. Der Reformator Johannes Calvin hat mal Folgendes formuliert an die Frauen, die um ihres Glaubens willen in Paris im Gefängnis sitzen. 1557 war das. Da schreibt er an sie Folgendes, an die Frauen. Er sagt, da es Gott gefallen hat, euch zu berufen, so gut wie die Männer, so müsst ihr auch ihn verherrlichen nach dem Maß der Gnade, die euch gegeben. Die Frau wurde die Botin, die den Aposteln die Auferstehung verkündigte. Haben wir es nicht auch heute vor Augen, wie Gott täglich wirkt durch das Zeugnis der Frauen und seine Feinde bestürzt macht? So dass es keine wirksamere Predigt gibt, als die Festigkeit, die sie gezeigt haben im Bekenntnis des Namens Christi? Johannes Calvin wusste das sehr zu schätzen, auch wenn er sonst so seine Schwierigkeiten hatte mit den Geschlechtern. Und das ist die Botschaft vom Ostermorgen. Er ist nicht hier. Zunächst ein negativer Befund und dann das Positive. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, weil Gott zu seinem Wort steht. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist. Das setzt eine Bewegung. Bis heute gilt dieses Bekenntnis. Zum Schluss noch eine Frage. Wohin setzt denn die Botschaft vom Ostermorgen die Jünger damals und heute in Bewegung? Da heißt es, er geht euch voraus nach Galiläa. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Immer wieder Galiläa. Wieso das? Dort, wo sie herkommen, da sollen sie wieder hingehen. Das geschieht uns auch. Wenn wir diese Kirche heute verlassen, gehen wir wieder dorthin, wo wir herkommen. Zu unseren Familien, Freunden, Nachbarn, zu unserer Arbeit, in unsere Beziehungen. Das ist unser Galiläa. Unser Galiläa beginnt vor der Tür dieses Gemeindehauses. Das Schöne ist, dass Jesus uns bereits einen Schritt voraus ist. Und wir ihm folgen. In seine Welt und auch in unsere Welt. Jesus geht uns voran, auch in unsere Familien, Freundschaften, in die Nachbarschaft, zur Arbeit, in die Freizeit, in unseren Alltag. Wie gut, dass Jesus immer dabei ist als der Auferstandene. Dass man den nicht lokalisieren muss in einem Grab und einem großen Stein davor. Sondern Jesus geht mit, wo auch immer wir herkommen, wo auch immer wir hingehen. Das finde ich eine tolle Botschaft. Und im Alltag kann man Jesus auch begegnen. Wenn wir merken, dass uns ein Mensch begegnet oder auch Christus selbst, durch sein Wort, durch seinen Geist, wo Christus sagt, seid gegrüßt. Grüß euch. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mein Wort hörst. Fürchtet euch nicht, wenn uns auch die Angst überkommt, auch in unserem Alltag. Und vielleicht kann man dann auch, in welcher Form auch immer, zu ihm treten, seine Füße umfassen und vor ihm niederfallen, denn er, der Herr und König, lebt. Ich möchte einladen, dass wir es miteinander singen. Der König lebt. Den Auferstandenen feiern.